Podcast und Freundinnen vor allen Dingen des gepflegten Ideequadrat Podcast. Ist ja nun halt wirklich ein Podcast für alle, die hier zuhören, wenn ihr noch zuhört, nachdem ich es jetzt wieder nicht geschafft habe, zumindest monatlich einen Podcast rauszubringen. Aber egal, ich will ja nicht darüber jammern, was ich nicht schaffe, auch wenn es viel zu erzählen gäbe, was in den letzten Monaten passiert ist, beziehungsweise auch nicht passiert ist. Jetzt stehen wir kurz vor Weihnachten. Ich habe meine Familie ins Kino geschickt. Wir haben Sonntagnachmittag, einfach weil ich ein bisschen angeschlagen bin. Vielleicht hört ihr das oder wahrscheinlich werdet ihr das hören, irgendwann früher oder später. Leider hat es mich erwischt, eine Erkältung. Und ich hoffe, trotzdem einen Podcast aufnehmen zu können. Wahrscheinlich atme ich relativ schwer. Irgendwann wird vielleicht auch meine Nase so zu sein, dass ihr nur noch denkt, jetzt muss er irgendwann mal in Sauerstoffzelt sozusagen. Ich will auch eigentlich nur kurz für den Jahresrückblick sozusagen, das ist gar kein Jahresrückblick, sondern eigentlich nur darauf hinweisen, dass jetzt Weihnachten vor der Tür steht, ihr vielleicht noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken seid, das könnte ja passieren, und ich deshalb meine Bücher euch vorstellen will, die ich im letzten Jahr gelesen habe. Ich schaue mich jetzt gerade noch mal einmal kurz um. Irgendwo fehlte noch ein Buch. Klammern. Ich hole es mal eben aus dem Regal. Sekunde. So, wenn ihr das sehen könntet, dann liegt jetzt hier neben mir ein ziemlicher Stapel an Büchern, die ich gelesen habe im letzten Jahr. Und ich will gleichzeitig auch nochmal auf meinen Blog schauen, welche Rezensionen ich denn geschrieben habe. Und gehe jetzt einfach mal ein Buch nach dem anderen durch und stelle euch das einfach kurz vor, was dahinter passiert. Ah ja, husten werde ich auch mal zwischendurch immer mal wieder. Entschuldigung dafür schon jetzt. Ich fange an mit der Rezension, die ich geschrieben habe vom Buch Chef sein, lieber was bewegen. Es kann sogar sein, dass ich dieses Buch letztes Jahr auf Weihnachten beziehungsweise kurz vor Weihnachten schon in meinem Bücherpodcast sozusagen präsentiert habe, weil ich die Rezension am 15. Januar veröffentlicht habe, also tatsächlich dann halt irgendwie direkt nach dem Jahreswechsel. Also das kann sein, wie gesagt, dass ich da schon mal drauf hingewiesen habe, das Buch Chef sein, lieber was bewegen von Gebhard Borg und dem Herrn Heiler und Borg, Alois Heiler, Alois Heiler, es gibt eine Alois Heiler GmbH, die Duschkabinen herstellt. Das klingt jetzt irgendwie nicht so richtig spannend. Aber Gebhard Borg hat mit dem Stefan Heiler, das ist der Geschäftsführer dieser Alois Heiler GmbH, dieses Unternehmen auf den Weg der, sagen wir mal, Selbstorganisation gebracht und dahin geführt und beschreibt das in einem ganz spannenden Stil, dieses Buch, also in einer Art und Weise, eben nicht rezepthaft, wie man das halt irgendwie, sagen wir mal, in so einer Fachliteratur so findet, sondern wirklich den gemeinsamen Weg von Gebhard Borg als Begleiter oder Berater, wie auch immer man das nennen will, und Stefan Heiler als Geschäftsführer von dieser GmbH hin zu einem zunehmend selbstorganisierten Unternehmen von einem traditionellen mittelständischen Hersteller, ja, Handwerksbetrieb eigentlich, hin zu einem, ja, wenn man so will, von mir aus New Work Unternehmen, ja, ein New Work Unternehmen. Dabei wurde für mich zumindest nochmal ganz klar oder verdeutlicht, die Transformation geht nicht mal eben von heute auf morgen. Die Transformation ist auch nicht irgendwie rezepthaft abzuarbeiten, sondern es geht um ganz viel Auseinandersetzung auf der einen Seite mit sich selbst, ja, also wirklich als verantwortliche Führungskraft, als Geschäftsführung, als Vorstand, als, ja, eben die Person, die Verantwortung trägt für das Unternehmen, und auf der anderen Seite aber eben auch eine Auseinandersetzung mit den ganz inneren Werten, Widerständen, Konflikten, Gefühlen, Emotionen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich komme da gleich später nochmal bei einem anderen Buch dazu, wo das nochmal sehr, sehr deutlich wird. Und diese Transformation dahinter ist ein Prozess, wie gesagt, der nicht von heute auf morgen vonstatten geht oder mal eben so zu haben ist. Ich versuche das immer in den Vorträgen deutlich zu machen oder ja, in Präsentationen auch irgendwie zu sagen, nee, das also man kann noch so lange über neue Formen der Arbeit und selbstorganisierte Teams und die dahinterliegenden Werte und so weiter reden. Der Weg dahin, Entschuldigung, der Weg dahin ist das Spannende, aber eben auch das Herausfordernde, wo auch dann gegebenenfalls auch Leute, sagen wir mal, auf der Strecke bleiben können oder gegebenenfalls auch das Unternehmen verlassen können, weil sie sagen, ja, der Weg ist nicht unser. Man bewegt sich da auf ein ziemlich unsicheres Terrain. Allerdings natürlich mit dem Nutzen dabei, die äußere Komplexität, die deutlich zugenommen hat, zunehmen wird durch die digitale Transformation, vor allen Dingen aber auch durch andere Veränderungen, Wandelprozesse, Wandlungsprozesse in unserer Gesellschaft, Globalisierung und so weiter, Wertewandel, alles was dazu kommt, Klimakatastrophe. Ja, also die äußere Komplexität, mit der besser umgehen zu können, wenn innerhalb des Unternehmens oder innerhalb der Organisation eine angemessene Komplexität auch gewährleistet ist. Und die ist eben nur über selbstorganisierte Prozesse gewährleistet. Das kann nicht funktionieren, indem Menschen, naja, sagen wir mal, aus einer sozialtechnischen Logik heraus geführt oder Organisationen strukturiert werden. Die kommen an die Grenze dabei. Wie gesagt, das erste Buch nochmal kurz zur Wiederholung. Chef sein, lieber was bewegen, von Gebhard Borg und Stefan Heiler. Ja, ich setze die Links dazu natürlich dann in die Shownotes, die ich dazu dann auch schreiben werde. Ich habe dann, sagen wir mal, ich wechsle auch so ein bisschen hin und her. Ich werde mich hier sicherlich nicht nur in diesen Organisationsentwicklungsbüchern bewegen, weil ich habe irgendwann mal zwischendurch festgestellt, dass mein eigenes Selbstmanagementsystem, also mein System, wie ich versuche, mein Chaos in meinem Kopf und meine Arbeit und meine Selbst, also meine Freiberuflichkeit unter einen Hut zu bringen mit Familie und drei Kindern und allem, was so dazugehört. Da braucht man irgendein System dahinter. Ich versuche mich da an diesem Getting Things Done System zu orientieren zumindest. Hab dann das lange Jahre mit einem elektronischen elektronischen To-Do-System gemacht. Bin dann irgendwann aber an die Grenze gestoßen, weil ich das Gefühl hatte, okay, ich verschiebe eigentlich meine Aufgaben, die tagtäglich auf mich zukommen, einfach nur von A nach B, ohne die wirklich abzuarbeiten oder ohne wirklich irgendwie in die Auseinandersetzung zu gehen damit. Und bin dann auf die Bullet Journal Methode gestoßen. Dazu gibt es eben auch ein Buch, deswegen sage ich das hier, erwähne ich das hier. Ein Buch von Ryder Carroll, der diese Methode beschrieben hat. Ich weiß nicht, ob er sie erfunden hat. Ist auch eigentlich, sagen wir mal, sehr, sehr einfach zu erklären. Es geht darum, ein Notizbuch zu schreiben. Und wenn ihr bei Instagram oder bei Pinterest oder sonst irgendwo unterwegs seid, dann findet ihr unter Hashtag Bullet Journal lustige kleine Mädchen. Ich darf das so sagen, weil ich glaube tatsächlich, dass das viele kleine Mädchen sind, die lustige Bilder in lustige Notizbücher malen mit Blumen und allem möglichen verziert sein und so weiter. Aber das war überhaupt gar nicht die Absicht von diesem Ryder Carroll, sondern er sagt eigentlich genau das Gegenteil, ist das der bessere Weg, sehr, sehr minimalistisch seine einzelnen To-Dos aufzulisten, jeden Tag aufs Neue. Auch die To-Dos, die man nicht abgearbeitet hat, wieder handschriftlich in den nächsten Tag zu übertragen. Alleine dieses handschriftliche Übertragen, so lerne ich oder so merke ich das für mich, führt zu einer ganz individuellen Auseinandersetzung mit jedem einzelnen von diesen To-Dos. Also es wird nicht einfach nur noch angehäuft und verschoben, sondern ich setze mich damit tatsächlich dann auseinander. Wie gesagt, die Bullet Journal Methode von Ryder Carroll, also für alle, die sich auf dem ja, die sich mit einem guten Selbstorganisationssystem auseinandersetzen wollen, für die sei dieses Buch empfohlen oder einfach auch mal im Internet bei Ecosia googeln. Da kann man nämlich auch viel zu dieser Bullet Journal Methode finden. Dann aber, wie gesagt, bei Ryder Carroll und nicht bei irgendeinem kleinen Mädchen auf Pinterest. Das nur so als kleiner Hinweis. Nächstes Buch. Ein blaues Buch. Ehrlich gesagt ist da noch Sand zwischen den Buchseiten, weil ich dieses Buch gelesen habe im Urlaub. Ja, also erstmal habe ich das Buch geschenkt bekommen bei einem zweitägigen Workshop, den ich gemacht habe. Da ging es darum, ein Barcamp zu gestalten und so weiter und so weiter. Also ganz spannend, eben auch Thema digitale Transformation. Und dann habe ich zum Abschluss dieses Buch als Referent geschenkt bekommen. Da habe ich mich drüber gefreut und habe es dann weggelegt, wie man das leider manchmal so macht. Und habe es dann aber mit in den Urlaub genommen. Also habe es dann wieder eingepackt. Und das Buch heißt Hashtag Tun wir was von Herr und Speer. Kleiner Moment, die Vornamen von Herr und Speer kriege ich auch noch raus. Vincent Emanuel Herr und Martin Speer. Alleine da lohnt es sich auch schon wieder bei Instagram Vincent Emanuel Herr oder und Martin Speer zu folgen, die in ihrem, ja, die als Aktivisten sozusagen gegen gesellschaftliche, also gefährliche gesellschaftliche Trends arbeiten, ja, Populismus, Klimawandel, so diese ganzen Aspekte, die damit alle einhergehen. Und das in einer spannenden Art und Weise, wie gesagt, als Aktivisten tun und sich auch politisch versuchen einzubringen. Und für mich einfach nochmal eine ganz gute Auseinandersetzung damit zu sagen, naja, okay, es lohnt sich einfach, sich für die Dinge, die einem wichtig sind, einzusetzen. Und dann gibt es auch nochmal hinten tatsächlich dann irgendwie spannende Menschen, denen es zu folgen lohnt, auf Twitter beispielsweise. Es gibt in dem Buch auch wirklich Anleitungen zum Schluss, einfach nochmal 40 oder mehr Punkte, die da drin beschrieben werden, wie eine Toolbox sozusagen für den politischen Aktivismus, den man da drin findet. Beispielsweise auch so eine Anleitung dazu, wie man einen Shitstorm überleben kann oder auf sich selbst achten und Pausen zu machen, trotz aller Aktivitäten oder gerade wegen den Aktivitäten, die man so in Angriff nimmt. Wie gesagt, das Buch fand ich dann besser, als ich das zunächst gedacht habe. Weil ich erst gedacht habe, so, ja, okay, das ist halt irgendwie so ein Ding, ich lege es mir irgendwo hin. Hat sich tatsächlich gelohnt, lohnt sich also für alle, die sich ein bisschen irgendwie engagieren wollen, die sich ein bisschen einbringen wollen in Diskussionen, gerade in die digitalen Netzwerke, sozialen Netzwerke. Da lohnt sich Herr und Speer, tun wir was, wie unsere Generation die Politik erobert. Das ist der Untertitel noch dazu, sich damit reinzubegeben. Anderes Buch, was ich gelesen habe, ist von Sina Trinkwalder. Eigentlich, und da muss ich mich jetzt, eigentlich wollte ich da eine Rezension zu schreiben. Ich habe es nicht geschafft, bisher, sich darauf einzulassen. Aber es lohnt sich wirklich. Das Buch heißt Zukunft ist ein guter Ort. Utopie für eine ungewisse Zeit. Also die Fragestellung ist, wie gelingt es uns, eine Vision für unsere Gesellschaft zu entwickeln und eine Vision, die tatsächlich tragfähig ist und in die man wirklich gut reingehen kann. Die Sina Trinkwalder, das nur so als Hintergrund, gründete das erste textile Social Business in Deutschland. Wenn ihr da auf Instagram oder sonst irgendwo der Mano Mama, so nennt sie ihre Firma, Mano Mama folgt, dann findet ihr Sina Trinkwalder auch auf Twitter sehr aktiv. Lohnt sich immer, ihre Tweets und ihre Einbringungen in unterschiedlichste Themen zu lesen. Wie sie sie auch sozialunternehmerisch unterwegs ist. Also allein diese Vorstellung davon zu haben, Textilunternehmen in Deutschland, sowas funktioniert sowieso nicht. Und sie zeigt einfach, dass es doch anders ist. Nochmal zum Buch. Ich lese mal kurz die Rückseite vor, nicht den Klappentext, sondern die Rückseite, damit es ein bisschen deutlicher wird, um was es geht. Da steht, Entschuldigung, jetzt zitiere ich, täglich prasseln apokalyptische Nachrichten auf uns ein. Die Gesellschaft droht an der fortschreitenden Entsolidarisierung zu zerbrechen. Die Digitalisierung kostet uns unsere Arbeitsplätze. Panik und Populismus greifen um sich. Klimakatastrophen nehmen sprunghaft zu. Doch es ist nicht zu spät, etwas zu ändern und die Welt zu retten. Mit scharfem Blick zeigt Social Entrepreneur und Erfolgsautorin Sina Trinkwalder auf, woran unsere Gesellschaft krankt, und steckt an mit ihrer Tatkraft. Wenn wir das Sein gestalten, statt zu konsumieren, wenn nicht Wachstum, sondern der Mensch an erster Stelle steht, wird Zukunft zu einem guten Ort. Ja, ich finde es hochgradig relevant und setze mich damit natürlich auch selber auseinander. Einfach, wenn man Kinder hat. Spätestens dann, wenn man Kinder hat, beschäftigt einen die Frage nach der Zukunft nochmal in einer ganz anderen Art und Weise und die Frage nach dem, wie man leben will und wie wir leben können, um, sagen wir mal, unsere Zukunft enkelfähig zu gestalten. Lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann kommen natürlich auch solche Bewegungen wie Fridays for Future in den Blick. Die Frage, wie gehen wir eigentlich selber mit unseren Ressourcen um? Wie konsumieren wir eigentlich auch als Familie? Ja, also wir sind da alles andere als irgendwie ein wahnsinnig gutes Vorbild dabei. Aber wir versuchen natürlich, unseren Weg zu gehen. Und da war dieses Buch von Sina Trinkwalder einfach ein guter Anreiz, ja, eine gute Vision, um sich damit auch nochmal zu befassen. Oben drüber allein der Satz, Mut statt Angst. Das, ja, zu diesem Buch, Zukunft ist ein guter Ort, von Sina Trinkwalder. Beim nächsten Buch gibt es wieder eine Rezension auf Ideequadrat. Auch da einfach mal gerne draufschauen. Die Rezension zum Buch New Work Needs Inner Work von Joanna Breidenbach und Bettina Roloff wahrscheinlich. Darin schreiben sie, ich zitiere mal aus dem Buch, das Ziel dieses Handbuches war es, auf der einen Seite dir als Leserin ein Gespür dafür zu geben, wie wichtig es ist, neue Arbeitsformen nicht isoliert als äußere Veränderungen anzusehen, sondern die inneren Dimensionen mit einzubeziehen. Andererseits wollten wir sehr praktische Anregungen und Hilfestellungen geben, damit es Teams leichter fällt, New Work und Selbstorganisation in unterschiedlichen Ausprägungen umzusetzen. Ja, das war das, was ich gerade eben am Anfang schon beschrieben habe, das Buch bei dem Gebhard Borg, dieser Fokus darauf zu haben. Es geht nicht nur darum, halt irgendwie die äußeren Strukturen zu ändern und halt irgendwie, was weiß ich, Qualitätsmanagement-Handbuch zu entschlacken sozusagen, sondern es geht wirklich um die Arbeit auch mit sich selber, mit den eigenen Ängsten und Herausforderungen, Unsicherheiten, den eigenen Werten und Werthaltungen, dem eigenen Menschenbild, wie führe ich eigentlich, wie will ich eigentlich führen, wie werden eigentlich Menschen von mir geführt und so weiter und so weiter. Wie will ich eigentlich geführt werden? Auch das sind alles solche Fragestellungen, die damit einhergehen und die verändern sich natürlich, wenn sich ein Unternehmen auf den Weg der Selbstorganisation begibt. In diesem Buch New Work Needs Inner Work finden sich dann aber eben nicht nur äußeren Erläuterungen oder die Erläuterungen zu diesem Vorgehen, sondern es finden sich dann auch noch innen drin wirklich ganz konkrete Hilfestellungen, so wie das gerade auch in dieser Zielsetzung beschrieben ist. Aus meiner Perspektive ein wirklich lohnenswertes Buch, sollte man unbedingt sich zu Gemüte führen, wenn man sich mit diesen Themen New Work beschäftigt oder als Geschäftsführer vielleicht auch oder Geschäftsführerin kurz vor der Entscheidung steht, sein eigenes Unternehmen zu transformieren oder sich auf den Weg zu begeben in Richtung einer, menschenzentrierteren Arbeitsweise oder Organisationsstruktur, dann lohnt sich dieses Buch New Work Needs Inner Work wirklich. Ja, also da klare Leseempfehlung von meiner Seite. Jetzt gehe ich dann nochmal einen Schritt weiter. Genau, ich bleibe auf der Homepage. Auch da kann man dann wieder die Rezension nachlesen dazu. Zum Buch Kraftquelle Tradition, benediktinische Lebenskunst für heute. Das klingt ein bisschen, ein bisschen kirchlich sozusagen, ja, weil der heilige Benedikt natürlich da drin vorkommt. Es geht um den Weg von Bodo Jansen, der Gründer oder beziehungsweise der Inhaber von dieser Upstals-Mohm-Hotel-Kette. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch, der oder die ein oder andere von euch, die Stille Revolution. Ein Buch beziehungsweise auch ein Film, der sich damals schon, also 2013 glaube ich oder 2014 glaube ich rausgekommen, mit der Transformation dieser Hotelkette beschäftigt hat und auch da eben dieser Weg von Bodo Jansen, zur verstärkten Auseinandersetzung mit sich selbst und mit der Fragestellung der eigenen Werte und die Übertragung dieser Werte dann auch in die Organisation und der Fragestellung wollen die Menschen eigentlich dabei mitgehen, was passiert mit der Organisation, wenn man sich da auf andere Wege begibt. Das war bei der Stillen Revolution und hier jetzt in diesem Buch Kraftquelle Tradition geht es dann um die Übertragung der benediktinischen Regeln, die der heilige Benedikt in seinem Kloster aufgeschrieben hat oder angewendet hat, auf die heutige Zeit, auf die heutige Arbeitswelt vor allen Dingen und vor allen Dingen auch auf die heutige Art und Weise, wie wir Unternehmen und Organisationen strukturieren. Das lohnt sich total, weil da ganz viele Aspekte deutlich werden, wo wir eigentlich denken, ja, das muss doch ganz anders funktionieren. Also nur als ein Beispiel, ist in einem Kloster ein Mönch nach, oder wahrscheinlich auch eine Schwester, eine Nonne, nach einer gewissen Zeit, nach einer relativ langen Zeit, bei den Benediktinern sind das 6 Jahre, nach den 6 Jahren quasi unkündbar. Also dann ist der Mönch in dem Fall dann tatsächlich sein Leben. Also das ist dann keine Arbeitsstelle mehr oder keine Rolle mehr, die jemand einnimmt, sondern das ist dann Teil des Lebens geworden. Mit der Konsequenz natürlich dabei, man kann auch so einen Mönch nicht einfach mal entlassen. Wenn man jemanden nicht entlassen kann, dann stellen sich natürlich ganz neue Fragen an sowas wie Anreizsysteme oder Bestrafungssysteme, wie wir die in den klassischen Organisationen kennen, weil mit diesen Art und Weisen von Boni oder Bestrafungen, Abmahnungen und so weiter kommen wir in diesem Kontext Kloster einfach überhaupt gar nicht mehr klar. Das heißt, dafür braucht es ganz neue Regeln, oder was heißt ganz neue, eben überhaupt nicht neue Regeln und Strukturen, die der heilige Benedikt eben in seinen Regeln beschrieben hat und die jetzt hier in diesem Buch Kraftquelle Tradition von Bodo Jansen übertragen werden auf zum einen sein eigenes Unternehmen, aber auch auf andere Unternehmen, Organisationen übertragbar zu machen. Und auch er beschreibt einige ganz konkrete Methoden und Ansätze von der Meditation angefangen bis hin zu Großgruppen, Übungen und Großgruppen, Strategieentwicklungen, gemeinsamen Strategieentwicklungen mit der Gesamtorganisation, um darüber die Organisation zu gestalten. Kraftquelle Tradition von Bodo Jansen lohnt sich wirklich. Fand ich ein tolles Buch, muss ich sagen. Auch wenn ich mich das erste Mal, ehrlich gesagt, mit Bodo Jansen befasst habe, weil ich vorher immer so ein bisschen skeptisch war von so einer Heldenverehrung, die ich da so ein bisschen dahinter gesehen habe. Ich habe mir aber dann, wenn wir schon einmal bei Bodo Jansen sind, weil ich das Buch so gut fand, auch das Buch Stark in stürmischen Zeiten gekauft. Das ist von Bodo Jansen und Anselm Grün zusammen. Mit dem Untertitel Die Kunst, sich selbst und andere zu führen. Da sind sozusagen Beiträge von Bodo Jansen und Anselm Grün drin, die ja quasi eine andere Art und Weise des Umgangs mit Unternehmen und der Art und Weise, wie wir arbeiten und so weiter beschreiben. Ich bin noch nicht ganz durch, muss ich sagen. Manchmal lese ich auch Bücher an und dann noch nicht ganz weiter fertig, weil ich einfach noch nicht dazu gekommen bin, aber nicht, weil mir das Buch nicht gefällt oder sonst irgendwie, ja, ich da irgendwie abgeneigt bin dagegen, sondern ganz im Gegenteil, teilweise, weil das auch Bücher sind, mit denen man sich nicht mal ebenso nebenbei auseinandersetzen kann. Das heißt, das Buch hier, allein wenn man die Überschriften von den Kapiteln liest in dem Buch, das Buch stellt Fragen wie, wer bist du? Oder die Frage, was bedeutet Erfolg? Oder auch sowas, ein Kapitel wie eine Anleitung zum Führen, Freiheit der Entscheidung, Freiheit zur Innovation. Alles solche Dinge, wo man sich halt irgendwie nicht mal eben so schnell mit auseinandersetzen kann, sondern ja, sich da wirklich tiefer drin bewegen muss. Aber es lohnt sich definitiv stark in stürmischen Zeiten. Bodo Jansen, Anselm Grün. Kommen wir wieder ein bisschen weiter zu Organisationen, zur Sozialwirtschaft. Ich habe ja auch Fachbücher gelesen. Da auch wieder der Blick möglich auf die Homepage. Das Buch Systemisches Management in Organisationen der sozialen Arbeit von Stefan Geßmann und Joachim Merchel in der Fachhochschule Münster. Wer ein bisschen meine Social Media Aktivitäten verfolgt, der weiß, dass ich jetzt gerade vor kurzem an der Fachhochschule Münster einen Vortrag halten durfte beim Fachtag Sozialmanagement zum Thema New Work mit der Fragestellung, in welcher Weise sind denn die Werte, die hinter dem New Work Ansatz von Bergmann liegen, auch mit Blick auf Fachkräfte und den Fachkräftemangel in sozialen Organisationen relevant. Meine Antwort dann nur ganz kurz dazu, die Werte von New Work lassen sich wunderbar auch auf soziale Organisationen übertragen, das ist keine Frage, aber New Work ist kein Mittel zur Bewältigung des Fachkräftemangels. New Work ist keine Strategie, um Fachkräftemangel zu bewältigen oder so, sondern New Work ist eine Haltung innerhalb der Organisation, eine menschenzentrierte Art und Weise, Arbeit neu und anders zu denken, ja, mit vielen Werten, die dann dahinter stehen, die Reaktion auf den Fachkräftemangel ist dann maximal noch Kollateralnutzen. Ja, Kollateralnutzen von der Beschäftigung mit New Work. Weil wir anders arbeiten, kann es sein, dass wir auch mehr Wert stiften, attraktiver werden, auch das Ganze gegebenenfalls nach außen tragen wollen, aber gar nicht müssen. Und darüber dann eben auch neue Fachkräfte gewinnen können, aber wie gesagt, nicht als Strategie oder nicht als Werkzeugkoffer sozusagen zu begreifen, sondern wirklich mit der entsprechenden Werthaltung dahinter. Also nicht New Work zu sehen als irgendwie, wir machen jetzt unsere Mitarbeiter glücklich und dann geben die mehr Milch sozusagen, wenn die jetzt irgendwie zufrieden sind, sondern wirklich halt irgendwie die Menschenzentrierung in den Vordergrund zu stellen. Jetzt aber zurück zum Buch. Systemisches Management in Organisationen der sozialen Arbeit ist aus meiner Perspektive quasi ein Standardwerk, sollte das eigentlich sein, für angehende Sozialmanager, weil darin die Systemtheorie bezogen auf das Management angewandt wird und gleichzeitig die, sagen wir mal, Besonderheiten von Organisationen der sozialen Arbeit in den Blick genommen werden. Und diese Kombination Systemtheorie, Führung und Management, Organisationsgestaltung und eben die Herausforderung der sozialen Arbeit, die werden in diesem Buch wunderbar beleuchtet. Das Spannende dabei ist wirklich halt irgendwie, dass ganz viele von diesen neuen, in Anführungsstrichen, neuen Arten der Zusammenarbeit ihre, sagen wir mal, Ursprünge schon wunderbar in der Systemtheorie sich da finden lassen. Das Buch beschreibt dann von, ja, einfach hier nochmal in das Inhaltsverzeichnis, von so einer grundlegenden Einführung über das Besondere von Organisationen der sozialen Arbeit, über Organisationsgestaltung, Organisationsentwicklung, betriebswirtschaftliche Steuerung, Marketing bis hin zum strategischen Management und das Ganze aus einer systemisch orientierten Grundhaltung. Es kommen hinter jedem Kapitel, das fand ich super dabei, weil man es einfach nochmal so ein bisschen auf den Punkt gebracht hat, Leitorientierungen für eine systemisch konzipierte und dann jeweils Strategiebildung oder für strategisch systemisch orientiertes Personalmanagement oder systemisch konzipiertes Qualitätsmanagement auch als Beispiel, weil das natürlich einfach wichtige Aspekte sind, die in sozialen Organisationen eine Rolle spielen. Wie gesagt, ich habe das Buch gelesen, ich habe eine Rezension verfasst dazu. Es lohnt sich wirklich, wenn man sich auch nochmal mit Systemtheorie in den Grundlagen sozusagen befassen will und dann einfach nochmal so einen Überblick über die Frage erhalten will, wie funktionieren eigentlich soziale Organisationen, wie funktioniert Führung in sozialen Organisationen. Vielleicht noch ein Klassiker, den ich nicht dieses Jahr gelesen habe, sondern den ich immer wieder hervorkrame und den ich dann in einer sehr schönen neuen Ausgabe lustigerweise bei meinem Vater im Regal gefunden habe und den ich dann mitnehmen durfte. Das Buch Neue Arbeit, Neue Kultur von Frithjof Bergmann. Ja, das ist die, ja, sagen wir mal, Basics für New Work. Was versteht Bergmann eigentlich unter New Work? Ein spannendes Buch, mit dem es sich wirklich auseinanderzusetzen lohnt, wo Bergmann auf mehr als 400 Seiten beschreibt, was seine Vorstellung von New Work denn eigentlich ist. Und auch dabei eben beschreibt, dass New Work ganz, ganz wenig, beziehungsweise eigentlich erstmal überhaupt gar nichts mit Organisationen zu tun hat, sondern die Frage stellt, wie wollen wir leben oder welche Arbeit wollen wir wirklich, wirklich tun? Ja, welche Arbeit willst du wirklich, wirklich tun? Das sind Fragestellungen, die Bergmann hier drin anreißt, aufmacht und auch seine Lösungswege dazu beschreibt. Das lohnt sich tatsächlich, wenn man sich mit den Grundlagen von New Work beschäftigen will. Ja, er sagt da drin auch beispielsweise, okay, es geht nicht darum, halt irgendwie den Leuten alles irgendwie wegzunehmen und dann werden die schon finden, was sie wirklich wollen, sondern die Menschen dabei zu begleiten, was sie wirklich, wirklich tun wollen, weil durch die Sozialisation und unsere Gesellschaft und so weiter, die Rahmenbedingungen, unter denen wir leben, diese Frage in den Hintergrund rückt. Spätestens ab dem Zeitpunkt, wo man in das staatliche Bildungssystem aufgenommen wird sozusagen, verpflichtend aufgenommen wird in Deutschland, spätestens da rückt diese Frage in den Hintergrund, weil da geht es eigentlich nur noch darum zu funktionieren und die Anforderungen von außen, von den Lehrern, von den gegebenenfalls Ausbildungsleitern, von den Professorinnen, Professoren zu erfüllen, um gute Noten zu bekommen, ECTS-Punkte und nachher im Job gut zu funktionieren. Aber die Frage, was man selber, ja, was jeder Einzelne von uns selber wirklich, wirklich tun will, die rückt dabei in den Hintergrund. Deswegen lohnt sich da eine Auseinandersetzung damit. Das ist nicht ganz so einfach, das herauszufinden, das sagt er auch, aber es gibt spannende Wege, ja, und spannende Anzeichen auch dazu, wo man halt irgendwie sagen kann, ja, okay, da bewegt sich gerade tatsächlich was. Ein Buch, was ich nicht gelesen habe, weil man es eigentlich gar nicht lesen kann, was ich aber immer wieder heranziehe, gerade in verschiedenen Workshops und verschiedenen Beratungssettings, wo ich gerade unterwegs bin, bis hin zu auch Strategieberatung und so weiter und so weiter, ist das Buch Agile Spiele kurz und gut. Das ist gerade erst rausgekommen vor ein paar Wochen und seitdem es hier liegt, habe ich es jetzt schon, einige Male verwendet. Da steht sogar das Erscheinungsdatum 2020 drin, also da ist man quasi vor seiner Zeit unterwegs, wenn man dieses Buch liest, ja, also quasi zurück in die Zukunft wird da nochmal ganz greifbar, das, was ich ja immer mal wieder propagiere dazu, das wird hier bei so einem Buch ganz greifbar, wenn das Buch eigentlich noch gar nicht hier liegen dürfte, wenn es erst 2020 rauskommt. Aber es liegt schon hier, da sind agile Spiele drin beschrieben, angefangen von der Gruppenbildung über Opener, also Eröffnungssettings, die Vermittlung der agilen Prinzipien, auch Simulationen von dem Ballpoint-Game, Papierfliegerfabrik sind so klassische agile Spiele, über Energizer zwischendurch und dann auch solche Sachen wie das Kennenlernen von Komplexität, was bedeutet das denn eigentlich, bis hin zu Abschlussspiele. Ja, also wie gesagt, agile Spiele, kurz und gut, von Marc Bless und Dennis Wagner. Auch das ist eine Empfehlung für, Moderatoren oder Berater, Coaches, aber auch Führungskräfte, die sich damit beschäftigen wollen, ja, die Organisation ein bisschen in Bewegung zu bringen. Und das gelingt sicherlich auch mit dem vorletzten Buch, was ich euch vorstellen will. Das Buch ist auch ganz neu rausgekommen, deswegen habe ich mich da auch noch gar nicht so richtig weit rein vertieft. Das Buch ist auch erst im Jahr 2020 ja, da sozusagen, aber man kann es jetzt schon bestellen und man kriegt es auch. Das ist das Spannende dabei. Also auch da steht das Erscheinungsjahr 2020 drauf, ist das Buch Agile Organisationsentwicklung. Handbuch zum Aufbau anpassungsfähiger Organisation. Von Bernd Österreich und Claudia Schröder. Die beiden haben das Buch Das kollegial geführte Unternehmen oder das kollegiale Unternehmen, das kollegial geführte Unternehmen, glaube ich. Klar, Moment, Sekunde, dass ich nichts Falsches sage. Genau, das Buch heißt Das kollegial geführte Unternehmen 2016 herausgegeben, wo sie beschrieben haben, was sie unter kollegialer Führung bezeichnen. Und jetzt haben sie 2020 eben das Buch Agile Organisationsentwicklung herausgebracht, wo sie quasi auch in Anführungsstrichen eine Anleitung, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig dabei, eine Anleitung für Selbstorganisation, integrales Wertesystem, kollegiale Führung, Kreisorganisationen und übergreifend sozusagen systemische Organisationsentwicklung geben. Mit diesem Buch mit ganz spannenden Ansätzen auch drin. Also wie gesagt, ich habe noch nicht vollständig das durchgelesen, sondern eher reingeschaut und schon einige spannende Sachen entdeckt. Das muss ich jetzt mir unbedingt vornehmen. Vielleicht ist ja in der Weihnachtspause ein bisschen Zeit. Ich bin mir noch nicht sicher. Abschließend, dann ist auch echt Schluss, weil ich dann irgendwann meine Familie auch wieder aus dem Kino abholen muss. Die sind dann nämlich noch unterwegs. Das Buch Future Business Compass, der Kopföffner für besseres Wirtschaften von Stefan Grabmeier. Hinten drauf steht als erstes Wort sozusagen Hashtag enkelfähig. Und darum geht's Stefan Grabmeier in diesem Buch. Veränderungswillen als Individuum, als Unternehmen, als Gesellschaft und in der Bildung. Das sind sozusagen die vier Richtungen. Ich sage es nochmal, also aus einer individuellen Perspektive, aus der Perspektive der Organisationen, der Unternehmen, aus der Perspektive der Gesellschaft als Ganzes und aus der Perspektive der Bildung schaut er sozusagen auf die Fragestellung, wie gelingt es, ja, Wirtschaft neu zu gestalten, neue Unternehmen, Unternehmensformen, auch Social Entrepreneurship voranzubringen. Ich bin am Anfang bei dem Buch, freue mich drauf, weil ich einige tolle Podcasts mit Stefan Grabmeier gehört habe. Dabei mein Lieblingspodcast, der Masters of Transformation Podcast von Ingo Stoll. Das lohnt sich, da einfach mal in die Folge mit Stefan Grabmeier reinzuhören. Stefan Grabmeier war Innovationsmanager, nennen wir es mal so, Innovationsmanager bei Kienbaum und davor bei Haufe tätig, deswegen vielleicht auch so eine Verbindung hier zu Freiburg. Und wie gesagt, er beschreibt darin, wie wir eine enkelfähige Zukunft gestalten, ohne sozusagen, mit diesem System, so wie wir es haben, jetzt weitermachen zu können. Ja, also wir brauchen einfach da auch neue Entwicklungen dahin, Nachhaltigkeit, andere Geschäftsmodelle und so weiter und so fort. Bis hin eben auch, das habe ich, glaube ich, schon reingeguckt, am Ende auch nochmal ganz konkrete Methoden, die er da ansetzt, die, das finde ich immer ganz spannend, eigentlich auch bei den anderen Büchern, die ich jetzt vorgestellt habe, immer ansetzen bei der eigenen Werthaltung beziehungsweise bei der Gesamtwerthaltung der Organisation, also bei der Frage nach dem Zweck der Organisation. Ja, wozu existiert das Unternehmen denn eigentlich? Wozu machen sie eigentlich ihre Arbeit? Wozu machst du deine Arbeit? Und da ja methodisch nochmal ranzugehen und zu sagen, ja okay, lass uns mal über die Werte wirklich unterhalten, diese Werte dann auch in Prinzipien runterbrechen, sodass es tatsächlich greifbar wird und nicht nur auf so einer Leitbildebene irgendwie rumgammelt, wo man halt irgendwie sagt, ja, boah, alles schön, irgendwie haben wir lang drüber gesprochen, aber hilft überhaupt nichts, sondern wirklich greifbar zu machen und die dann auch in ganz konkrete Methoden und Handlungsweisen umzusetzen, um wirklich ins Handeln zu kommen dabei. Das war das Spannende bei dem Vortrag in Münster. Dazu noch einmal ganz kurz die Fragestellung New Work und Fachkräftemangel, ja, die Verbindung dabei. Gab es eine ganz spannende Auseinandersetzung. Christian Müller hat dazu einen Beitrag verfasst, sozial-pr.de oder .net, glaube ich. Da findet ihr den Beitrag zum Thema Fachkräftemangel. Wir haben dann so einen kleinen Battle gehabt, sozusagen, weil er geschrieben hat, das ist doch die ganz falsche Haltung, das falsche Grundverständnis von New Work, wenn man das als Strategie gegen den Fachkräftemangel einsetzt. Und damit gebe ich ihm natürlich voll recht. Es geht mir aber eben nicht um die Strategie gegen den Fachkräftemangel, sondern es geht mir um die Werthaltung dahinter. Deswegen auch da diese Fragestellung wieder dabei, okay, wie gelingt Werthaltung erstmal zu definieren? Welche Werte sind es? Wahrscheinlich werde ich dazu auch nochmal einen Podcast machen, wenn ich da dann doch mal wieder dazu komme, einen Podcast zu machen, um dann diese Werte in konkrete Handlungen, ja, und konkrete Prinzipien runterzubrechen und zu sagen, okay, wie verändern wir darüber langsam in einem Transformationsprozess unser Unternehmen, unsere Organisation, um menschenzentrierter, ja, sinnstiftender, wie auch immer man diese Begriffe bezeichnen will, zusammenarbeiten zu können. Ihr merkt, meine Stimme wird langsam kratziger, dass der Husten ist zumindest ja nur manchmal irgendwie aufgetaucht. Ich werde jetzt hiermit dann auch den Podcast beenden und wünsche euch auf jeden Fall, wenn wir uns auf diesem Weg nicht mehr hören, eine wunderschöne Adventszeit, Rest-Adventszeit, ein tolles Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr, weil ich davon ausgehe, na, ich weiß es nicht, keine Ahnung, man kann es halt nie wissen, gell? Also ist egal was, aber man kann es nie wissen. Vielleicht schaffe ich es ja vorher doch noch irgendwie einen Podcast zu machen. Also, wenn wir uns nicht mehr hören, dann auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020. Vielleicht schaffe ich es auch vorher noch mal einen Podcast zu veröffentlichen. Habt es gut. Genießt den Tag, genießt den Abend. Viel Spaß bei dem, was ihr gerade tut. Bis dahin.